herzlich willkommen zu Überleben Folge Nummer 11. Diesmal mit Poetry Slammer Dominik Muheim. Eigentlich Primarschullehrer, mehrere Jahre lang unterrichtet in einer Primarschule, jetzt seit circa einem Jahr in der vollen Selbstständigkeit als Poetry Slammer und Textschreiber fürs Radio, aber auch für auf die Bühne, für sein eigenes Programm. Ich habe mit ihm über die Kreativität geredet, über das Zusammenwohnen und Zusammenziehen mit einer Freundin, wie auch mir das passiert ist, sage ich mal, und auch über seinen Alltag. Was hat ihm im Leben geholfen? Was hat ihn weitergebracht? Welche Meilensteine hat er? Und was denkt er, wenn er an die Zahl 30 denkt, in Betracht, dass er in den nächsten Jahren seinen 30. Geburtstag feiert? Jetzt nochmal zu sagen, vielen Dank an Meister Lampe für das tolle Soundlayout von Überleben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Noch kurz, wo könnt ihr mehr Infos über das Projekt finden und auch Background-Stories erfahren? Das findet ihr auf Instagram. Wenn ihr mir folgt, Dominik_Asche. Dort gibt es immer wieder in den Stories irgendwelche Informationen zu den Leuten, die ich jetzt dann treffe. Dort könnt ihr Fragen stellen, Kommentare, ihr könnt Feedback geben und das bitte ich euch auch. Ihr könnt es aber auch natürlich auch unter der entsprechenden Folge, je nachdem auf welcher Plattform ihr das hört. Ihr könnt den Podcast abonnieren auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes und ich hoffe, ihr habt das auch gemacht. Ansonsten, es gibt übrigens auch ein Newsletter zum Eintragen, den findet ihr bei mir auf der Website dominikasche.com. Jetzt, wie gesagt, wünsche ich euch viel Spaß bei diesem einstündigen Gespräch mit Dominik Muheim. Alle Infos zu ihm sind natürlich auch nochmals an den genannten Orten verlinkt.
Wie geht's dir?
Gut.
Gut?
Ja.
Ja?
Ja, ein bisschen müde, weil ich hatte heute Morgen einen Auftritt um 8:30. Das ist nicht mega früh, also zum Aufstehen oder so, aber halt mega früh zum Auftreten. Und da habe ich zuvor halt irgendwie 5 Kaffees getrunken. Und das habe ich so richtig aufgeputscht. Aber du kennst es, wenn man zu viel Kaffee trinkt, dann ist man so richtig quirlig, aber gleichzeitig auch komplett am Arsch. Aber jetzt habe ich nochmal einen Kaffee getrunken, das heißt, jetzt bin ich noch quirliger.
Aber minus minus gibt plus oder so.
Genau.
Irgendwie so.
Ja, das hoffe ich.
Und das war ein guter Auftritt heute Morgen.
Ja, es war schön. So bei einer Schule, also bei einer Lernwerkstatt heißt das, das ist in Olten und die machen so Ausbildungen für Leute, die in die Erwachsenenbildung wollen. Ja, da hatte ich einen Auftritt.
Wenn du jetzt gefragt bist, also wir hatten ja schon mehrere Gespräche zusammen, mhm. Und du hast erzählt, du hast ja jetzt ein Jahr Selbstständigkeit hinter dir. Wenn du jetzt gefragt wirst, was machst du so beruflich, sagst du dann mittlerweile, du bist Slam-Poet oder Comedian oder sagst du immer noch irgendwie Lehrer ursprünglich oder so?
Ich finde es eine mega schwierige Frage. Ich glaube, ich würde mich selber als Geschichtensammler, Schreiber und Erzähler betiteln, muss aber sagen, dass was manchmal vielleicht ein bisschen so nach Märchenerzähler tönt, weißt du, was ich meine? So nach Merleonkle. Und deswegen wahrscheinlich wäre Slam-Poet, Kabarettist, so vielleicht noch Spoken-Word-Artist die beste Bezeichnung, dass die Leute wissen, was ich etwa mache oder in welche Richtung ich arbeiten möchte. So. Aber ich finde es immer schwierig, wenn Leute fragen, was machst du eigentlich beruflich? Muss man das so lange erklären. Und ich mache einfach das, was ich gerne mache eigentlich. Und das freut mich, dass ich es momentan so machen kann.
Heißt das, du hast eine Definition eigentlich mehr für die anderen gefunden als für dich selber?
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich weiß gar nicht. Ich sage meistens einfach irgendetwas und dass die Leute dann sich etwas darunter vorstellen können. So.
Wie war das letztes Jahr, als du vom Primarschullehrer in die Selbstständigkeit gegangen bist? Fiel dir das schwer?
Anfangs schon. Ich bin so am letzten Tag. Nach dem letzten Tag, wo ich unterrichtet habe, bin ich so nach Hause gegangen und habe gedacht, geil, jetzt Freiheit und so. Und derselben Nacht konnte ich einfach nicht schlafen, weil plötzlich hat mich das so gestresst. Und ich dachte, komme ich da durch finanziell und alles? Und dann habe ich auch am Anfang so ziemlich einfach alles zugesagt. Wirklich alles. jede Anfrage gesagt, ja, das mache ich. Und hatte ich plötzlich so spannende Wochen, wo ich irgendwie am einen Tag an einer Bar Mitzwa aufgetreten bin und am nächsten Tag irgendwie in der Reitschule in Bern und am übernächsten Tag an einer Diplomfeier und dann irgendwie in einem Kleintheater in irgendeinem Dorf, also Wochen gehabt, wo einfach voll war mit den unterschiedlichsten Sachen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe so viele Sachen gemacht, das heißt, ich konnte mir ein finanzielles Polster so ein bisschen anschaffen und kann jetzt entspannter vorgehen.
Und hast deinen Ruf auch nicht versaut dadurch, dass du jetzt alles Mögliche angenommen hast?
Ja, genau. Nein, ich hab natürlich schon irgendwo eine Linie, Sachen, die ich dann eher nicht machen möchte. Aber grundsätzlich finde ich eben auch spannend, dass man so als eben Slam-Poet, wenn wir es so nennen wollen jetzt, dass man da an die unterschiedlichsten Orte gehen kann und auftreten kann, oder? Und ich finde es auch immer spannend, dass ich da Einblicke habe auch dann in die unterschiedlichsten Welten. Und ich habe auch schon oft gemerkt, dass man gewisse Leute oder gewisse Publikum dann, Publikum, Mehrzahl ist Publikum. Ich weiß noch nicht, Publiken.
Außer es sitzt wahrscheinlich einer im Publikum.
Ja. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ich habe gemerkt, dass man diese Leute heißt unter- oder überschätzt. Also jetzt als kleines Beispiel, ich habe einen Musikabend moderiert in einem Dorf, oder so mit Festbänken und so, und habe ich gedacht am Anfang, wie wird das? Das sind wahrscheinlich so ein bisschen so Schenkelklopfer-Humor und so, und habe ich gemerkt, das stimmt gar nicht. Die Leute, die sind offen für mega viel und man kann machen, was man will, und bin ich zu leise?
Nein, alles sehr in gut. Ordnung.
Und
ich habe extra meinen Tontechniker dabei.
Also. Ah, super, perfekt.
Der regelt das.
Ja, was war eigentlich die Frage? Jetzt bin ich irgendwie komplett abgeschweift.
Halb so wild.
Gut.
Ich würde sagen, dann wir können auch mit der anderen Frage weitermachen. Und zwar, die knüpft ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast. Du hattest so Angst, als du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Das heißt, du hast ja auch schon im Voraus während deiner Primarschullehrerzeit noch möglichst viele Aufträge gesucht für ja. dann und möglichst geschaut, dass du dann irgendwie die Woche voll bekommst.
Ich habe mir auch so gedacht, ja, irgendwie so ein freier Tag ist dann so ein schlechter Tag und habe alles voll gepumpt mit den unterschiedlichsten Sachen. Aber irgendwann habe ich auch begriffen, ich meine, ich habe die Primarlehrerausbildung und es ist ja so schön. Das heißt, ich kann jederzeit, wenn es irgendwie finanziell nicht reicht oder wenn mir das nicht mehr gefällt, locker in den Beruf zurück. Vor allem, weil es momentan auch Lehrermangel hat, vor allem in den Primarschulen. Das heißt, eigentlich kann ich da völlig entspannt arbeiten. Das kann ich mittlerweile eben auch. Ich glaube, ich habe das innerhalb des Jahres langsam gelernt. So.
Und wie hast du das gelernt?
Eben, indem ich gemerkt habe, hey, du musst nicht...
Also hast du dir dann irgendwie freie Tage in den Kalender eingeschrieben, oder?
Ja, unter anderem, genau. Weil das ist wirklich noch schwierig, wenn man da selbstständig wird. Sagen, wann habe ich eigentlich Wochenende? Oder wann habe ich Ferien? Man kann ja irgendetwas machen, oder? Immer irgendetwas, meine ich. Also wenn man einen freien Montag hat, kann ich ja irgendwie neue Texte schreiben. Ich schreibe da ja unter anderem für den Radio SRF 1, so Morgengeschichten. Und sobald ich mal einen freien Tag habe, denke ich so, ich könnte jetzt neue Geschichten für das Radio schreiben, oder? Und mit der Zeit habe ich gemerkt, man muss sich vor allem auch so freie Blöcke, Tage schaffen, oder? Wobei sich das Schreiben und an sich ja nicht wirklich wie Arbeit anfühlt, aber es soll trotzdem etwas, wo man den Kopf irgendwie die ganze Zeit braucht und es ist schön und wichtig, dass man da ab und zu abschaltet.
Und du bist dann aber doch einer, der das tagsüber macht, also irgendwie an 8 Uhr morgens aufsteht und dann wo auch immer arbeitet und dann am Abend auch Feierabend macht, oder bist du so ein kreativer Freigeist, der dann auch irgendwie bis um 2 Uhr nachts irgendwie Texte schreibt?
Ja, selten. Ab und zu. Ich habe am Anfang gedacht, das mache ich jetzt so, oder? So
weil es sich gehört.
Ja, das macht man so, oder? Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht so mein Ding irgendwie. Also ich habe es eigentlich gerne, wenn ich so um 8 aufstehen kann, 7:30, manchmal auch früher, und dann so einen einigermaßen geregelten Tag habe, wobei jeder Tag sieht ja anders aus, oder? Aber grundsätzlich mag ich, dass das einigermaßen so ein bisschen geregelt ist.
Ich habe mir gerade vorher noch mal etwas auf YouTube von dir angehört, to be honest. Mhm. Und zwar hast du dort über das Erwachsenwerden geredet. Also dort ging es auch um den Bart oder so, den man bekommt zum Beispiel. Mhm. Und du hast dort auch gesagt, irgendwie, man ist zwar vom Alter her erwachsen, aber irgendwie doch noch nicht so ganz. Du bist jetzt 26.
Ja, 26.
Noch, ja. Wie fühlst du dich jetzt erwachsen mit 26? Ich glaube, das war ein älterer Auftritt mit 22.
Ja, oder? Genau, da war ich 22 und da fand ich das halt spannend, weil ich so gemerkt habe, dass man einerseits noch eben als jung und unerfahren abgestempelt wird und gleichzeitig doch schon vieles erwartet wird, oder? Also einerseits muss man sich da wirklich schon anpassen, dass man da irgendwie funktioniert in der Gesellschaft eine Art, oder? Je nachdem. Und gleichzeitig und trotzdem muss man noch die Idee zeigen, wenn man jetzt ein Bier kaufen will, oder? Das ist so diese Mischung und das hat mich da beschäftigt. Mittlerweile, denke ich, bin ich jetzt schon ein bisschen gefestigter und weiß besser, was ich will, oder so mit 26. Kenne mich ein bisschen besser, auch noch lange nicht ganz, aber doch besser als mit 22. Und ja, ich denke, ganz erwachsen werden will ich gar nicht, aber erwachsener auf eine Art schon.
Inwiefern möchtest du noch erwachsener werden?
Also ich meine, erwachsener bin ich jetzt, also mit 22, aber ganz erwachsen werden möchte ich nicht, weil Peter Pan ist da so ein bisschen Vorbild. Ja.
Ja, ja, ja. Du bist ja jetzt auch mit deiner Freundin zusammengezogen oder
genau,
so.
Genau, genau. Da sieht man schon ein bisschen daran, dass gewisse Teile von mir doch schon durchaus erwachsen sind. Wir haben jetzt einen Waschturm. Das ist so ein unten ist die Waschmaschine und oben ist der Tumbler. Das hätte ich mit 22 nicht gedacht, dass ich das mal besitze. Und jetzt habe ich, also in der Wohnung ist das vorhanden. Wir haben sogar eine Kochinsel, also und so einen modernen wie sagen wir, Luft...
Dampfabzug,
ja. Genau. Also die Wohnung, die wir jetzt momentan haben, die sieht eigentlich recht erwachsen aus. Aber sie ist eingerichtet, dass man nicht denken würde, dass da erwachsene Menschen drin wohnen, wahrscheinlich.
Das heißt, du hast dir aber auch immer wieder... dein Bild auch, das hast du verändert im Laufe der Zeit und hast dir mit 22 überlegt, das ist für dich erwachsen, jetzt ist für dich erwachsen wieder etwas anderes.
Ja, klar. Ja, man lernt ja auch immer wieder dazu, man wechselt da die Perspektiven und ja.
Was ist das Letzte, was du dazugelernt hast?
Das Letzte, was ich gelernt habe, lass mich überlegen, dass es gut ist, wenn man die Steuererklärung nicht mehr alleine macht. Ich habe da jetzt jemand, der mir hilft, weil wenn man selbstständig ist, dann ist das doch noch schwierig, habe ich gemerkt. Und deswegen habe ich jetzt jemand geholt, der mir hilft und habe die Steuererklärung heute abgeschickt. So.
Souverän.
Ja.
Schön.
Ja, ich freue mich.
Wir können ja mal noch sonst bei deiner Kindheit anfangen. Mhm. Du hast mir damals in einem Interview auch erzählt, du warst ein Mittelpunktskind. Ich bin mir gar nicht sicher, ich habe das noch gar nichts gelesen. Hast du Geschwister?
Ja, eine Schwester, zwei Jahre jünger.
Ja. Und als Kind warst du auch schon immer, hast du dich über sie gestellt?
Ja, als nicht Mittelpunkt. Also ich war halt größer als sie, deswegen war ich meistens über ihr. so von der Größe. Aber nein, ich habe mich nicht, also was ich gerne gemacht habe, ich habe meine Schwester natürlich gerne genervt. So. Einmal habe ich es geschafft, so, dass ich ein Blatt Papier unter ihrer Zimmertür durchschieben konnte. Und dann habe ich mit meinem Schlüssel ihr Schlüssel, sie hat es meistens abgeschlossen, ihren Schlüssel so rausgepickt, dann ist er rausgeflogen aufs Papier und ich konnte das Papier wieder rausziehen und dann war sie eingeschlossen ins Zimmer. Aber das war natürlich lange her, das war so mit 25. Aber nein, das ist schon sehr lange, länger als 15 Jahre oder so.
Und was hattest du dort für Vorstellungen vom Leben oder für Wünsche oder gerade was wolltest du immer mal werden? Vielleicht muss man das ja fragen.
Ja, also als Kind wollte ich eigentlich wirklich, wie sagt man dem, Müllabfuhrmann werden, oder? Also einfach so hinten stehen und die Müllsäcke einladen. Und das ist ein Beruf, der mich immer noch fasziniert, also ernsthaft. Ich glaube, jetzt würde ich mal gerne da schnuppern gehen eigentlich. Und dann wollte ich später Glas... Bläser werden. Weil wir waren da in der Glasi-Herkiswil und das hat mich auch sehr fasziniert, wie die das Glas herstellen, also diese schönen Formen. Und dann wollte ich Glasbläser werden. Und dann wollte ich auch so sehen Primarlehrer werden und bin es dann auch geworden. Und habe dann immer schon diesen Bühnenmoment eben gesucht, wie du vorhin wie wir schon mal besprochen haben. Ich war schon ein bisschen ein Mittelpunktkind und habe mich auch wahnsinnig auf meinen ersten Vortrag gefreut in der Schule. Ich habe den Vortrag gemacht über Mickey Mouse und das habe ich extrem gerne gemacht, solche Sachen, vor den Leuten stehen und etwas präsentieren. So. Dieser Bühnenmoment.
Wann hattest du deinen ersten Auftritt dann genau? Oder wann standest du das erste Mal auf einer Bühne? Also so freizeitlich, jetzt nicht mit dem Vortrag in der Schule.
Gute Frage. Ja, wir haben eine Theateraufführung gemacht in der Sekundarschule. Da spielte ich einen alten Mann, der sich darüber genervt hat, dass die Glasse kalt ist. Es war eine kleine Rolle und ein bisschen eine dumme Rolle. Aber so meinen ersten richtigen Bühnenauftritt hatte ich wahrscheinlich mit der Band. Wir haben uns damals The Ringding Bings genannt und wir hatten so das Gefühl, wir haben die Band mit 15 gegründet, 15, 16 und wir haben so gedacht, wow, es ist so geil, wir werden die neuen Beatles, wir werden durchstarten und die ganze Welt touren und so und da hatten wir den ersten Auftritt dann damals im E9 in Basel und da haben wir uns auch extrem drauf gefreut und das war ein schöner Auftritt, glücklicherweise.
Hattest du damals gerade in diesem Alter dann auch so das Gefühl, dass es irgendwann die unbegrenzte Freiheit gibt, oder wie sagt man so schön?
Ja, man ist halt 16 oder 15 oder 17 und hat das Gefühl, man ist so, wow, wir haben so viele Möglichkeiten und wir können jetzt eine Band gründen und man ist ja auch ein bisschen naiv, je nachdem. Also will ich nicht einem 16-Jährigen unterstellen, aber ich war vielleicht damals so ein bisschen naiv und hatte so die großen Rockstar-Träume, oder? Und irgendwann merkt man dann halt, jetzt bin ich Primarlehrer. Und die Band, wir spielen zwar ab und zu, aber immer in der Umgebung Basel und die große Welttour ist noch nicht gekommen und so. Aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, es geht ja auch wirklich nicht darum, schlussendlich geht es darum, dass man Spaß hat oder an der Musik oder eben am Schreiben und am Auftreten und nicht darum, dass man jetzt möglichst viele große Konzerte spielen kann.
Wie lange hat es gedauert, bis du das realisiert hast in deiner Band?
Ja, immer mehr. Das war natürlich so am Anfang so, wow, wir werden jetzt berühmt. Und dann merkt man halt immer mehr. So, ich würde sagen, so mit 18, 19, 20 haben wir dann schon lange gewusst, es ist nicht nur toll, wenn man jetzt da irgendwie berühmt werden möchte. Und es macht eigentlich keinen Sinn. Es geht um die Musik, so.
Und wann hast du dann das erste Mal allein auf einer Bühne gestanden?
Das war wahrscheinlich 2011. Und zwar in der Mitte. Da gab es den Slam in der Mitte und den habe ich eben da gesehen und habe gedacht, wow, cool, das kann ich auch. Bin dann dorthin gerannt an den nächsten Slam mit einem selber geschriebenen Text über einen Wurm, der sich in einen Zug verliebt, weil er meint, das sei ein anderer Wurm. So, und der wird da am Schluss überfahren. Das war die Geschichte. Und mit der bin ich dann dorthin gerannt und habe gemerkt, das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Und bin da ein bisschen gescheitert bei diesem ersten Auftritt, aber trotzdem hat mich das irgendwie so gepackt. Eben, bis dahin habe ich zwar immer gerne geschrieben, aber der Bühnenmoment stand für mich im Vordergrund. Und dank diesem ersten Slam-Auftritt und den folgenden Slam-Auftritten, habe ich dann immer mehr auch eben das Schreiben schätzen gelernt.
Und das war ja, wenn du sagst, vor 8 Jahren warst du ja 18, das heißt, du hast dann dort parallel die Band gehabt.
Ja, und genau.
Hast selber geschrieben.
Ja.
Bist du grundsätzlich dann eher so ein Team-Typ oder so ein Einzelkämpfer?
Ich glaube grundsätzlich schon eher Team. Ich arbeite extrem gerne im Team und ich denke, man kann sich da auch gegenseitig motivieren und wenn man in eine Sackgasse kommt, da kommt man schneller wieder raus, je nachdem, kommt davon, mit was in einem Team man gerade arbeitet, Team. Wenn man alleine arbeitet, dann kann es halt sein, dass man schnell mal in eine Sackgasse reinrennt und dann nicht mehr rausfindet und dann ewig aber in dieser Sackgasse einen Ausweg sucht, anstatt den ganzen Sackgasse einfach wegzuwerfen. So.
Du hast auch mal mit einem gewissen Sven zusammengearbeitet.
Ja, Sven Hirsbrunner.
Genau. Wie war das im Vergleich zu dem, was du jetzt machst? Weil jetzt bist du ja selbstständig und quasi Einzelunternehmer,
ja.
Und nicht mehr mit einem Team unterwegs.
Ja, es sind ja ganz viele unterschiedliche Projekte, die momentan laufen. Das abendfüllende Programm kommt schon gut, dass wir so in den Kleintheatern spielen dürfen. Das ist ja auch da sind wir eigentlich als Duo unterwegs. Sprich, ich habe da einen Musiker dabei, Sanjeev Channa, der aber mittlerweile auch eine größere Rolle hat. Meistens schreibe aber ich dort die Geschichten tatsächlich alleine und das besprechen wir dann zusammen mit ihm und dem Regisseur. So. Was war die Frage?
Eben, du bist Einzelunternehmer und du schreibst ja alleine, aber ja. Das heißt, du suchst dir schon immer andere Leute, mit denen du das durchführen kannst, oder wie?
Ja, voll. Und ich zeige meine Texte auch meistens anderen Leuten, bevor ich sie irgendwie irgendwo veröffentliche. Also diese Morgengeschichten im Radio, die zeige ich immer zuerst noch ein, zwei Freunden und Kolleginnen und Kollegen, die das Ganze durchlesen und mir dann Rückmeldungen geben. Und ich glaube, das bringt viel, so ein Auge von außen. So. Mhm. Und die erste Person, der ich diese Texte immer zeige, das ist meine Freundin. Martina, die muss diese Texte immer als erste hören und sonst kann ich die Texte gar niemandem zeigen. Das ist wie so ein, das muss einfach sein.
Man muss ja auch noch dazu sagen, das wissen ja wahrscheinlich nicht so viele. Ich weiß nicht, warum ich das weiß, aber jedenfalls, ihr führt ja schon auch eine sehr lange Beziehung.
Ja. Ja. Wir sind, diesen September sind wir, Oktober, Entschuldigung, Martina, diesen Oktober sind wir 10 Jahre zusammen.
Krass.
Ja, das ist eine lange Beziehung, oder? Das ist schon noch lange.
Ja, ich glaube schon.
Ist auch krass, die meisten anderen Pärchen, die wir so gekannt haben im Verlauf unserer Zeit, die haben sich irgendwann getrennt. Ich glaube, wir sind eins der einzigen Pärchen in unserem Freundeskreis, das noch so zusammen ist. Aber es passt immer noch sehr gut, eigentlich.
Obwohl du so ein Kreativgeist bist. Oder hat dich da der Primarschullehrer immer konservativ an das normale Leben zurückgeholt?
Ja, wahrscheinlich ist es das. Nein, sicher nicht. Also Martina und ich bin extrem froh, dass ich sie getroffen habe und irgendwie haben wir einfach so eine tiefe Freundschaft auch, die wir beide, glaube ich, benötigen und die sich auch immer weiterentwickelt hat. Und deswegen wollen wir uns gar kein Leben ohne uns vorstellen. Voilà. So, momentan, man weiß nicht, was passiert, oder? Aber momentan ist es so und das ist schön, finde ich, für mich, für uns.
Jetzt habe ich noch was aufgeschrieben und zwar so, eben vor ansprechend rückblickend, so bist du in einem kreativen Umfeld groß geworden? Ich habe vorhin mal deine Familie angesprochen, wegen dem komme ich wieder darauf zurück. Wie war das, deine Eltern oder so, eher bürgerlich, konservativ oder eher kreativ?
Also ich bin ja in Reigoldswil aufgewachsen, in einem schönen, idyllischen, sehr idyllischen Dorf mit einer Gondelbahn zur Wasserfalle, kann ich allen empfehlen. Und ich habe das Glück, eine sehr tolle Familie zu haben, die mir auch viel Sicherheit gibt in allem. Und meine Eltern, die haben, also meine Mutter hat das KV gemacht und mein Vater, der hat Feinmechaniker gelernt und hat sich dann aber weitergebildet zum technischen Einkäufer. So, also sie sind jetzt nicht extrem künstlerisch aktiv, aber man muss sagen, dass mein Vater immer viel Wert darauf gelegt hat, nach meiner Mutter, uns Geschichten zu erzählen. Mein Vater hat uns oft Manni-Matzer-Lieder vorgesungen und spielt Dudelsack, wurde sogar schon mal Schweizer Meister im Dudelsack spielen. Wir haben schon auch viel Musik gehört zu Hause und viele Geschichten angehört, viele Kassettli. Von dem her bin ich schon ein bisschen so in einem schönen, fein kreativen Umfeld aufgewachsen. Mhm.
Wo waren die, wenn du zurückschaust, so Meilensteine? Ich meine jetzt gar nicht mit Erfolg und Medaillen, sondern mehr so, welche Punkte, zu welchem Zeitpunkt, wenn du zurückschaust, haben dich weitergebracht dorthin, wo du jetzt bist? Mhm.
Das ist eine gute Frage.
Oder Personen.
Ja. Das sind ganz, ganz, ganz viele kleine Steinchen, die mir diesen Weg gepflastert haben. was mir jetzt als erstes einfällt, ist tatsächlich eine Lehrperson, habe die FMS gemacht. Unser Klassenlehrer, ein Musiklehrer, der früher Punk war, hat uns einen großen Teil unserer Klasse, das kann ich schon sagen, sehr geprägt. Und auch Mut gemacht, uns Mut gemacht, den eigenen Weg zu gehen. Und ich war, das war ein sehr prägender Moment oder eine sehr prägende Zeit in dieser FMS. Da hatten wir sehr Glück, auch mit der Klasse. Ansonsten, was natürlich auch sehr prägend war, war das Cabaret-Casting in Olten. Das ist zwar jetzt so eine Art Medaille, aber das ist ein Förderwettbewerb. Und da habe ich, das weiß niemand, außer Martina und wenige Kollegen, das ist voll geheim und das erzähle ich jetzt. Ich wollte eigentlich aufhören so mit Slam. Irgendwann. Ich weiß noch nicht, dass so eine Phase wie, vielleicht ist das doch nicht, irgendwie dieser Wettbewerb die ganze Zeit und das Auftreten mit Texten, das Schreiben an sich hat mir dann schon sehr gefallen, aber Auftreten mit Texten wollte ich plötzlich irgendwie nicht mehr. Ja, ich war da 20. Nein, ich war da schon 21 oder so, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich bei diesem Kabarett-Casting mitgemacht und habe für mich gedacht, das ist der letzte Auftritt, den ich in diesem Stil mache. Und dann habe ich eben gewonnen. Und der Auftrag war dann, ein abendfüllendes Programm zu schreiben, oder? Mit dem Preis, Geld. Und dann habe ich wirklich zuerst lange gekämpft mit mir selber, weil ich eigentlich schon abgeschlossen hatte mit diesem Ganzen. Und mittlerweile bin ich so froh, dass ich da mitmachen konnte und es da gewonnen habe, weil das war wirklich einer der wichtigsten Momente für mich, dass ich jetzt das machen kann, was ich mache.
Was hast denn du gedacht, was du denn dann weitermachst, wenn du mit dem aufhörst?
Ich wollte mich da doch mehr auf Musik dann konzentrieren, so. Noch mehr Musik machen. Ich war da auch irgendwie zwei Bands und wollte da noch mehr, ich wollte da die unterschiedlichsten Musikstile ausprobieren. Und mittlerweile mache ich zwar schon noch Musik, aber nicht mehr in Bands, sondern jetzt ist wirklich das Schreiben und Auftreten mit Texten die Hauptsache. Wobei, ja.
Jetzt wollte ich gerade eigentlich sagen, dafür hast du mit der Musik komplett aufgehört, aber du sagst gerade, du hast doch noch irgendwie selber Musik, die du machst.
Ja, genau, für mich selbst mache ich immer Musik und muss schon auch sagen, im neuen Stück spielt Musik auch eine große Rolle. Ich spiele sogar einmal oder zweimal Gitarre und möchte auch in Zukunft wieder mehr singen. Ich bin zwar nicht der geborene Sänger.
Aber der geborene Primarschullehrer.
Und das stimmt. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Vielleicht stimmt's. Ich habe mal einen Brief bekommen von einem Mädchen aus meiner Klasse, der hat geschrieben, Herr Muheim, du bist der beste Lehrer der Welt. Ja, das fand ich schön. Aber wieso habe ich das erzählt? Ist egal. Auf jeden Fall möchte ich Musik auch wieder mehr einbauen, mit Texten verbinden. Was ich wirklich schön finde, ist, wenn man jetzt einen Text hört, einen gesprochenen Text, eine Geschichte, und das mit Musik verbindet, dann kann da noch extrem viel mehr draus entstehen. So. Oder? Es ist ja noch viel mehr Energie und viel mehr Kraft. So.
Hast du da Vorbilder oder möchtest du da irgendwie deinen sehr eigenen Stil dann auch finden mit so etwas, was du jetzt gerade beschreibst?
Ja, das Ziel ist natürlich schon, den eigenen Stil zu finden, aber ich habe da ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Vorbilder. Eben auch aus unterschiedlichsten Sparten, wenn man so sagen will. Also ein großes Vorbild von mir ist zum Beispiel Jonathan Richman. Das ist ein Singer-Songwriter aus den USA, aus den 70er Jahren. Der hat so ganz spannende und auch teilweise lustige und herzige Lieder gemacht. Und ist einfach ich kenne ihn nur von den Videos leider, ich habe den nie live gesehen, aber hat eine unglaubliche Bühnenperformance, die mich einfach immer wieder umhaut. Und der verbindet das auch ein bisschen mit Spoken Word, also mit gesprochenen Texten und hat da ganz einfache, schöne Ideen. Dann habe ich auch Vorbilder aus der Literatur und Vorbilder aus dem Kabarettbereich und also da kommt dann alles zusammen und dann versuchen wir mit all diesen Vorbildern etwas Neues zusammenzusetzen irgendwie oder das, die Sachen mitzunehmen, die einem irgendwie gefallen.
Hast du auch das Gefühl, dass du ein Vorbild bist?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ja.
Also wurde dir auch noch nie gesagt oder so?
Also nein.
Und ich meine, Bestätigung wirst du ja sicher bekommen.
Der Applaus zum Beispiel ist mir wichtig. Also das ist ja das Schöne, oder? Wenn man einen Auftritt hat und man hört beim Applaus, hört man extrem viel raus. Also wenn man einen wirklich guten Auftritt liefern konnte und die Leute auch begeistert sind und das so ein gemeinsames Ganzes wird und so ein wirklich schöner, begeisterter Applaus kommt, dann ist es wirklich ein ganz ein schöner Moment, der mich dann auch unglaublich motiviert, oder? Aber es gibt natürlich nicht nur solche Auftritte, wo man diese Bestätigung bekommt. Es gibt auch andere Auftritte, immer wieder. Und da kann man, glaube ich, auch nichts dagegen machen, wo halt mal etwas nicht so gut läuft, wo man nicht so auf der Höhe ist und das Publikum vielleicht auch nicht. Und dann alle am Schluss sagen, naja, das war schon okay, aber es ist nicht so das unglaubliche Erlebnis. Und, aber da wächst man ja dann auch dran.
Mhm. Bist du eigentlich der perfekte Schwiegersohn insofern, dass man sagt, Dominik Muheim ist einer, der ist nicht so ein eben komplett komischer Freigeist und ist nicht irgendwie auch nicht so ein nur strikter Beamter, der irgendwo am Schreibtisch sitzt? Oder wie bewusst ist dir das?
Also das weiß ich auch nicht. Ich versuche, der perfekte Schwiegersohn zu sein für meine, also es ist nicht meine Schwiegermutter, wir sind ja nicht verheiratet, Martin und ich, aber ich mit ihnen kann ich das schon noch gut. Ich mag die, die mögen mich, glaube ich, auch, sagen sie zumindest.
Aber ist dir diese Mischung auch bewusst irgendwo?
Was?
Eben diese Kreativität und doch dieses Primarschullehrersein, dieses Sichere.
Ja, ich meine, ob mir das bewusst ist, ob ich das so, also strahle ich das so aus? Also wie ist das?
Ich finde schon irgendwie, also du hast schon irgendwie,
ja.
Du bist ja ein kreativer Künstler, aber mit Plan. Kann man das so sagen?
Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also mir ist es schon wichtig, dass ich immer so ein bisschen einen Plan habe und weiß, wohin ich gehen will und wohin es geht. Dass ich so eine Struktur sehe. Ja, das ist mir schon wichtig. Vielleicht kommt das tatsächlich auch ein bisschen so vom Unterrichten, wo man eben jede Lektion irgendwie preppt, vorbereitet. Muss aber auch schon zugeben, dass ich ein bisschen ein Chaot bin gleichzeitig. Also du willst nicht unbedingt meinen Arbeitsplatz sehen, das will niemand. Aber auch in diesem Chaos ist ja dann irgendwie eine Ordnung, die ich eben brauche, glaube ich. Das ist mir schon auch wichtig, dass ich weiß, woran man gerade arbeitet und wohin das führt. Ja, kann sein.
Und wenn wir beim Thema Planen und Zukunft sind, wie sieht deine perfekte Zukunft aus, egal ob sie jetzt realistisch oder unrealistisch ist? Wie bist du mit im Alter von 50? Was machst du da und wer bist du da?
Das ist auch eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht genau. Ich bin sehr zufrieden, wenn es so weitergeht, wie es gerade läuft. Das heißt, dass ich regelmäßig auftreten kann, dass ich meinen Platz und Zeit habe, zum Texte zu schreiben, dass ich irgendwie in dieser Kleinkunstszene das Programm spielen kann und im besten Fall auch diese Theaterfülle, oder? Das wäre natürlich schön, wenn das passiert. Und wenn das so weitergeht, bin ich sehr, sehr zufrieden. Und auch, ich bin auch offen für andere Projekte, auch spartenübergreifende Projekte. Ja.
Als was wirst du denn pensioniert?
Als was? Ah, so, als was? Im besten Fall als dasselbe, dass ich jetzt bin, das ich eben nicht genau beschreiben kann. geplanter...
So ein Emil.
Emil, ich weiß nicht. Emil, der wäre ja schon lange pensioniert, aber der ist immer noch unterwegs, oder? Und das sieht man ja bei vielen solchen Künstlerinnen und Künstlern, wie zum Beispiel auch Franz Hohler, der wahrscheinlich gar nie aufhört. Und ich weiß auch nicht, ich weiß, das Ding ist natürlich, wenn man so lebt und so arbeitet, ist es auch schwierig zu sagen, jetzt bin ich pensioniert, oder? Und die Frage ist auch, ob dann das finanziell irgendwie, wie reicht es hier unterschiedlich? Und deswegen denke ich darüber eigentlich gar nicht nach.
Hast du Angst denn vor dem Finanziellen?
Nein, eben nicht mehr. Ich hatte tatsächlich am Anfang Angst, das war für mich ein großes Thema. Wie überlebe ich als jetzt selbstständig? Arbeitender Mensch. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich mit vielen Leuten, so wo ich da über das geredet habe, immer als erstes über das Finanzielle geredet habe. Irgendwann habe ich gemerkt, hey, was mache ich eigentlich? Das hat mir einmal eine Grafikerin gesagt, hey, du redest ja nur über das Finanzielle, über das Geld, und das geht es doch gar nicht. Und habe ich gemerkt, stimmt. Natürlich muss es irgendwie reichen. Aber momentan tut es das ja auch, oder? Und dann ist schön. Und wenn es dann wirklich nicht mehr reicht, da muss man überlegen, wie es weitergeht. So. Aber momentan klappt das irgendwie. Und ich versuche zumindest finanziell auch nicht mehr zu fest in die Zukunft zu denken. Auch wenn ich gerne geplant, wie gesagt, bin. So.
Ich habe mir noch aufgeschrieben, das Wort oder die Zahl 30. Du bist jetzt 26.
Ja.
Ich erwähne das sehr häufig in diesen Interviews, aber ich sage immer so, dass die Zahl 30, ich habe das Gefühl, sehr viel haben ein bisschen Respekt vor diesem Alter, 30 zu werden oder diese Grenze 30 zu überschreiten.
Hatte ich auch lange. Ich hatte auch lange so Gedanken wie zum Beispiel, oh nein, eben plötzlich ist man dann 30 und vielleicht hat man dann Kinder und dann ist das Leben ja vorbei. So. Aber das, ich glaube, das stimmt gar nicht. Also das stimmt. Nein, ich glaube es nicht, ich weiß es, dass es Blödsinn ist. Weil ich habe mittlerweile so viele Menschen kennengelernt, die irgendwie, irgendwann, auch per Zufall, vielleicht Familien gegründet haben und das und 30 wurden, dass das trotzdem weitergeht. Ich meine, das ist ja spannend. Und je älter das man wird, desto mehr Lebenserfahrung hat man ja auch und da kann man sich ja auch drauf freuen, oder? Auf eine Art. Also ich freue mich eigentlich aufs Älterwerden. War aber nicht immer so. Ich hatte auch oft Angst davor. Wobei mittlerweile, oder zumindest...
Wann denn? Oder in welchem Alter hattest du?
Eben, als ich noch, sagen wir eben, zum Beispiel, als ich 22 war, da habe ich mich extrem damit beschäftigt. Wie das eigentlich ist, wenn man dann eben... Da merkt man auch plötzlich, ah, ich bin jetzt 22, ich habe überall oder an vielen Orten hat man noch so eine Art Babybonus, weißt du, wie ich meine? Und da sagen alle, oh, er ist so jung und er hat jetzt schon eben diesen Wettbewerb gewonnen oder wurde jetzt schon Schweizer Meister im Poetry Slam und wow, er ist so jung und das irgendwann und dann hat man auch so einen Bonus, ja, auf eine Art, oder? Und dann hatte ich Angst, dass man den verliert.
Bist du da auch rausgestochen aus gewissen gleichaltrigen Massen mit genau diesen Dingen?
Ich weiß nicht. Ich war vielleicht einfach in den wichtigen Momenten hatte ich das Glück, dass ich gute Auftritte machen konnte. So, das ist ja auch immer, es gehört ja immer viel Glück dazu, definitiv. Und dann war es in den wichtigen Momenten, wie zum Beispiel die Schweizer Meisterschaften, wo ich da eben gewonnen habe, 17 war das. Das man natürlich auch extrem viel bringt, oder? Wenn man so die Schweizer Meisterschaften gewinnt, mittlerweile im Poetry Slam, dann hat das eine große mediale Aufmerksamkeit. Und dann kommt man in Zeitungen und dann kriegt man Anfragen und dann ist man plötzlich irgendwie aktuell, oder? So.
Das war schon ein wichtiger Meilenstein.
Das war auch ein Meilenstein, genau. Kann man auch, ja.
Ja. Und noch etwas anderes, apropos Meilenstein, Stichwort David Hasselhoff. Ich habe das Gefühl, du musst nochmal kurz erklären und aufrollen, wie das zustande kam und was es genau war, aber als ich jetzt in den letzten paar Wochen mit Leuten darüber geredet habe, dass ich dich noch treffe für das Interview, fiel zwei, dreimal einfach das Stichwort David Hasselhoff.
Ah, das ist schön, das sind Leuten wirklich geblieben. Das ist eines meiner Lieblingsprojekte. Also so viele Projekte habe ich nicht. Aber das ist eins davon, über das haben wir noch nicht geredet. Und das heißt Valeria und Dominik. Das ist ebenfalls ein Slam-Poet, Valeria Moser, ein fantastisch guter Freund. Und wir sind da, auch 2017 sind wir auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen, wo David Hasselhoff drauf war mit seiner ganzen Familie. Das war ein Fan-Event. Wir waren da überhaupt keine Fans, aber wir haben die Tickets aus Versehen in einer wilden Nacht, wo wir uns auch aus Versehen ein Muttermal tätowiert haben. Lange Geschichte, auf jeden Fall haben wir uns die Tickets dann gekauft. Und dann sind wir auf dieses Kreuzfahrtschiff gegangen und haben da... Das war ein sehr absurdes Erlebnis und wir wussten, da müssen wir was daraus machen. Und wir haben dann schon am ersten Tag angefangen, ein Tagebuch zu schreiben über dieses Kreuzfahrtschiff und über diesen David Hasselhoff. Und das haben wir dann am selben Abend geteilt und hat das extrem viel Aufmerksamkeit bekommen, in ziemlich schneller Zeit. Und dann haben wir halt jeden Tag...
Also auf einer Website geteilt?
Auf Facebook einfach. Und haben wir halt jeden Tag ein Tagebuch geschrieben. Also wir haben da erlebt bis circa... 1 Uhr morgens, dann haben wir irgendwie 2 bis 3 Stunden lang daran geschrieben und haben wir das veröffentlicht und dann sind wir schlafen gegangen, sind wir dann um 10 Uhr wieder aufgestanden und haben dann wieder dieses Kreuzfahrtschiff erlebt und Geschichten gesammelt. Und am ersten Tag haben wir da auch noch Sachen erfunden und haben wir aber schnell gemerkt, hey, man muss nichts erfinden, man muss nur beobachten und aufschreiben. Das sind fantastische Geschichten, die da entstanden sind. Kann man auch nachlesen, jetzt zum Beispiel auf Weiß haben wir noch einen Artikel veröffentlicht und wollen daraus auch ein Buch machen. Sie haben schon eine Show
darüber. Das ist immer noch in Planung.
Ja, genau. Wir waren mittlerweile auch an anderen verrückten und weniger verrückten Orten, wo wir Tagebuch darüber geschrieben haben. Zum Beispiel waren wir am größten Hippie-Fest Europas oder wir waren, wo waren wir noch überall? Wir waren im Sextourismus in Thailand und haben da auch ein Tagebuch darüber geschrieben. Kann man alles nachlesen im Internet. Aber David Hasselhoff sind wir jetzt tatsächlich mittlerweile sind wir Fan von ihm.
Aber vorher war das, also das war völlig random auch. Das war nicht Absicht auf ihn, weil ihr ihn
schon
auf dem Schirm hattet.
Das war random, komplett random. Das Wort habe ich jetzt noch nie benutzt, aber jetzt habe ich es so schon zweimal benutzt, random.
Random.
Das dritte Mal. Wir waren einfach auf dem Schiff und dann haben wir gemerkt, ich meine, was wir dort alles erlebt haben, zum Beispiel gab es da die Autogrammstunde und ein Deutscher war das, der vor uns gestanden ist, hat zu ihm gesagt, hey David, you can say you to me. und nachher haben sich zwei vor David Hasselhoff einen Heiratsantrag gemacht, oder? Also, es war komplett absurd, wir haben Fotos davon. Und ein schöner Moment war auch, als es das Konzert gab von David Hasselhoff. Da gab es jeden Abend ein David Hasselhoff-Erlebnis so im Schiff. Und da hat er ein Konzert gemacht und ist auf die Bühne gekommen, die Leute sind eskaliert und dann hat er, es war ihm aber noch zu wenig, also hat er einen David Hasselhoff-Fangesang angefangen. Er selbst hat gesagt, David Hasselhoff, Dave, und alle haben mitgemacht. Das ist absurd. Wir haben dann irgendwann gemerkt, der Typ ist aber wirklich sehr clever und ein fantastischer Showman, der eben genau weiß, was passiert. Und er hat auch verschiedene Fans. Er hat die echten Fans und hat die ironischen Fans. Und er bedient halt beide Gruppen sehr virtuos, fast schon. Also schon wirklich eine spannende Figur. So.
Ja. Das heißt, das sind so kreative, freie Projekte, das muss man jetzt bei dir unterscheiden, ob du kreative Projekte oder kreativ freie Projekte machst, oder?
Kann man eigentlich sagen, ja. Und das ist auch ein Projekt, wo wir bis jetzt 3.000 Franken mehr ausgegeben haben, als wir eingenommen haben.
Für die Tickets oder wie?
Für alles Mögliche, was wir eben schon gemacht haben. Wir waren an einer Waffenbörse, an einer Golfmesse, alles Mögliche. Und da haben wir halt jeweils
Geld. Aber die sind noch nirgends veröffentlicht.
Die meisten Texte, nicht alle, aber viele haben wir auf Facebook mal veröffentlicht. Wollen aber eigentlich wirklich so ein Großprojekt draus machen, eine Art Buch und dann aus dem Ganzen auch eine Show. Wir haben schon eine kleine Show über die Hasselhoff-Erfahrung. Die haben auch schon ein paar Mal gespielt. Aber wir wollen da über all diese Berichte dann eine Show machen und eben ein Buch, genau.
Hast du sonst auch Live-Goals noch, so eine To-Do-Liste oder so? So eine Bucketlist.
Nein. Doch, natürlich. Ich habe mega viele Sachen. Jetzt fällt mir gar keins ein. Kennst du das, wenn du so ein Blackout hast? Wenn du merkst, du hast dein Mikrofon von dir und du musst etwas sagen. Aber zum Beispiel, wenn wir schon beim Thema Buch sind, ich würde sehr, sehr gerne mal ein Buch veröffentlichen. Eben nicht nur das, was ich mit Valeria zusammen mache, sondern auch ein eigenes, ob das ein Roman oder eine Kurzgeschichtensammlung ist, das weiß ich noch nicht. Aber das ist so ein Ziel, das ich im Hinterkopf irgendwie habe. So. Genau.
Und persönlich, also private?
Zum Beispiel möchte ich den 360-Flip in einem Skateboard üben. Kennst du, weißt du, wie der geht?
Ja.
Das ist ein Kickflip, das Brett dreht sich einmal so und einmal so, also 63 Grad. Und momentan, ich bin früher viel geskatet und momentan skate ich wieder mehr, weil Martina, sie fährt Rollschuh, aber mit diesen vier Rädern, also sie haben eben vier Räder, aber die nebeneinander, weißt du welche? Und die geht da im Park voll ab, wirklich. Und ich habe jetzt auch wieder angefangen, Skateboard zu fahren und jetzt übe ich da verschiedene Tricks.
Dass du möglichst jung bleibst auch.
Ja, genau. Ich habe jetzt auch mit Botox angefangen. Nein, überhaupt nicht. Nein, also Sport ist ja auch ein guter Ausgleich und das mache ich wirklich gerne, Skaten. Ja.
Jetzt auch noch eine Frage, die ich immer stelle. Hast du Angst vor dem Tod?
Ich glaube nicht. Also sprich, vor meinem eigenen Tod hatte ich auch früher, ich hatte so eine Phase, da ich plötzlich Angst vor dem Tod, da war ich aber etwa 14, also das hat mich irgendwie geprägt eine Zeit lang. Mittlerweile habe ich vor dem eigenen Tod eigentlich überhaupt keine Angst. Ich glaube auch, dass wenn ich jetzt heute Nachmittag noch sterben würde, wäre das natürlich schade. Das habe ich jetzt nicht vor, überhaupt nicht. Aber ich denke, ich wäre grundsätzlich zufrieden und mit meinem Leben, das ich geführt habe. So.
Also weil du auch probierst, jeden Tag so gut und positiv zu leben und so.
Also ja, das ist lebe dein, schwierig.
Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter.
Ja, das ist natürlich, ja, nein, das schon nicht. Das ist ja auch schwierig. Jeder Tag ist anders und es gibt einfach Tage, die einfach scheiße sind. Da kann man nichts machen. Es gibt auch Wochen, die scheiße sind. Oder noch längere Lebensphasen. Aber trotzdem, was eigentlich bis jetzt passiert ist in meinem Leben, bin ich sehr zufrieden. Und wenn ich jetzt sterben würde, denke ich, könnte ich eigentlich für mich persönlich, oder würde ich sagen, das war eigentlich für mich ein schönes Leben. Ich habe natürlich mehr Angst davor, dass andere Menschen aus dem Umfeld, oder? Irgendwie sterben. Das wäre natürlich dann schon blöd.
Blöd.
Ja, das wäre traurig, oder? Aber ich denke da wirklich nicht so oft dran. Ja.
Hast du in deinem Leben Erlebnisse und Lehren gemacht, die du schon behaupten kannst, die kannst du auch so mit gutem Gewissen schon weitergeben? So als wärst du so ein alter Opa, so.
Aha.
Aber so auf dein Leben bezogen.
Ja, wahrscheinlich schon. Also, ich habe das Gefühl, mir hat es sehr geholfen, dass ich in vielen unterschiedlichen Begegnungen gezeigt habe, dass ich den Menschen, denen ich begegne, dass ich die grundsätzlich schätze und dass ich immer versuche, immer mehr versuche, auch gar keine Vorurteile mehr vor irgendetwas zu haben, oder? Dass ich einfach dankbar bin für die meisten Begegnungen, ob sie jetzt schlecht oder positiv sind und ja, einfach auch immer wieder mal anderen Menschen sage, dass ich es gut finde, wenn sie etwas machen, was ich gut finde, weißt du, was ich meine? Dass man mich auch sagt, weil ich habe das Gefühl, das passiert viel zu wenig, Komplimente, ernst gemeinte Komplimente. Sollte man unbedingt mehr machen. Und ich versuche, viele Komplimente zu machen, natürlich Komplimente, die ich ernst meine, und habe das Gefühl, dass das auch viel bringt. Und mich selber motiviert das auch immer, wenn mir jemand sagt, ich finde voll cool, was du machst und wie du es machst. Wenn man merkt, dass es ernst gemeint ist. Und ich einfach halt wirklich den Menschen zeigen, dass man sie schätzt, dass man sich selber auch schätzt und dass man Komplimente macht. Das bringt einem weiter, habe ich das Gefühl. Ja.
Bekommst du auch viele Komplimente?
Das ist unterschiedlich. Also das ist wirklich unterschiedlich. Aber ich bekomme natürlich gerne Komplimente. Ich glaube, alle bekommen gerne Komplimente. Und ich glaube, wenn man sich einfach mehr Komplimente machen würde, gäbe es weniger Probleme auf der Welt. Ein bisschen weniger vielleicht. So.
Ich rate also Fragen gerade runter, aber ich habe wieder eine Frage, die wollte ich eigentlich schon sehr, sehr zu Beginn stellen.
Ja.
Woher nimmst du deine Kreativität?
Hey, das ist ganz unterschiedlich. Also ich schreibe hauptsächlich Texte und für die Texte brauche ich Ideen und die Ideen, die sammle ich eigentlich laufend. Ich habe da meistens entweder Notizbücher dabei, meistens einfach in mein Smartphone, tippe ich ein, was mir irgendwo unterwegs in den Sinn kommt oder was ich beobachte oder was ich gerade erlebe und schreibe das auf und dann kann ich mich irgendwann hinsetzen und diese ganze Sammlung durchgehen und aus all diesen kleinen Stücklein ein ganzes Ding zusammen setzen. Was auch viel bringt, ist einfach im Raum sitzen und mal überlegen und die weiße Wand anstarren und überlegen, irgendwann kommen da Ideen, oder? Und das Schöne ist ja auch, das eigene Leben ist wirklich wie eine Schatzkiste von Erlebnissen und Geschichten und die man irgendwie verarbeiten kann, oder? Und das passiert ja auch so viel Blödsinn die ganze Zeit. Also nehme ich an, allen passiert die ganze Zeit irgendwelche Blödsinn, oder? Und da kann man, und ich freue mich, dass ich selber dann etwas daraus machen kann, dass ich diese Erlebnisse verwenden kann, Begegnungen verwenden kann für Geschichten und Texte. So.
Und das machst du dann lieber, also deine persönlichen, auf dein Leben bezogene Erfahrungen und Erlebnisse oder auch auf andere? Oder machst du dich gerne über dich oder über andere lustig?
Mache ich mich am liebsten über mich selbst lustig, definitiv selbstironisch sein, mache mich über andere lustig machen über andere, ist natürlich schwierig, oder? Also was ich überhaupt nicht gerne mache, was ich auch äußerst selten bis fast nie mache, ist, mich über irgendeine Politikerin oder Politiker, über einen einzelnen anderen Menschen lustig mache. Mache ich gar nicht gerne.
Aber über eine Gruppe oder Gruppierung von
ja,
Menschen?
Ja, mich interessiert mehr das menschliche Verhalten und über gewisse Verhaltensweisen mache ich mich gerne lustig. Oder über gewisse Charaktertypen, oder? dem man begegnet. Vielleicht auch Charaktertypen, die man selber in sich trägt. In all meinen Texten, auch im ersten und im zweiten Programm, kommt jeweils Markus vor. Markus ist ein Typ, der einfach wirklich alles kann. Der ist einfach überall beliebt, sofort beliebt. Der hilft beim Zügeln. Der kauft Gipfeli am Morgen für alle, der macht einen Abwasch, der kocht mehr gut und singt dabei extrem gut. Der war derjenige, der als erstes eingeladen wurde bei den Teenie-Partys, hatte ein Buch Maxi mit hochem Lenker, war der erste mit Axe Africa. Ist einfach so ein genialer, beliebter Typ, oder? Aber ist einfach auch ein Arschloch.
Weil er allen die Show raubt.
Ja, aber er meint es gut. Markus meint es gut und alle mögen Markus. Weißt du, wie ich meine? Und das ist ein Typ, der immer wieder vorkommt.
Kennst du Markus oder bist du Markus?
Eben. Und das ist nicht ein bestimmter Mensch an sich. Das ist ja einfach, manchmal ist man selber ein bisschen ein Markus und manchmal überhaupt nicht. Und deswegen kommt in meinem Programm auch der Roshi vor. Der Roshi ist eigentlich ein bisschen das Gegenteil von dem Markus. Roshi ist einer, der hatte für den Workshop Glücklich ohne Geld, hat er 8.500 Franken gezahlt. So, dem passieren solche Sachen. Und, und das manchmal ist man auch ein bisschen Roshi, oder? Man hat da, und ja, schlussendlich nehme ich mich selber auf die Hörner, sozusagen.
Ja. Jetzt kommt, es ist vielleicht, jetzt darf ich auch keinen Namen mehr sagen, weil sonst macht man sich auch über Menschen lustig, aber es ist eine Roger Schawinski-Frage. Aha. Und zwar mit diesem, das, was du erzählst und mit diesem Humorvollen, kompensierst du etwas?
Aha.
Oder probierst du eine Mauer, um dich zu bauen?
Oh, manchmal. Ich weiß es nicht. Das glaube ich eigentlich nicht. Mit dem Humor. Also ich denke, Humor ist einfach etwas Fantastisches, das man immer gut anwenden kann, das meistens irgendwie dazu führt, dass man sich versteht, oder, miteinander. Und man kann viele Erlebnisse und Geschehnisse mit Humor eben auf eine Art auch verarbeiten, oder? Natürlich, man hat ja verschiedene Rollen auf eine Art. Und es gibt natürlich Rollen, die man mehr zeigt, wenn man unter anderen Menschen ist, die man nicht so gut kennt, als die Rollen und die Charakterzüge, die man zeigt, wenn man halt alleine zu Hause ist und irgendwas Kleinem verzweifelt. So, oder? Man hat da verschiedene Rollen, die man auch manchmal ein bisschen ausspielt. So. Und natürlich zeige ich mich von Menschen, die ich jetzt nicht so gut kenne, zeige ich nicht als erstes meine Schwäche. Andererseits, auf der Bühne hingegen, liebe ich es, Schwächen zu zeigen, auf eine Art auch. Was ich auch sehr schön finde, ist, wenn etwas schief läuft, auch bei anderen, wenn sie auf der Bühne sind. Nicht aus Schadenfreude, sondern daraus, dass dann wirklich ein Erlebnis entsteht, das nur jetzt in diesem Moment, in diesem Raum entsteht, oder? Und das macht dann das Ganze wirklich auch sehr erlebenswert, finde ich. Oder? Ja.
Hast du ein Lebensmotto?
No risk, no fun. Nein, Motto habe ich eigentlich...
Oder eine Lebensweisheit oder so.
Nein, auch das nicht. Ich kann da jetzt nicht irgendeinen Satz sagen, keinen Kalenderspruch habe ich nicht. Jetzt fallen ja aber gerade viele ein. Collecting moments, not things. Nein, ich versuche grundsätzlich optimistisch zu bleiben. Und ich glaube, in der Welt, in der wir leben, ist es schon einfacher oder logischer, ein Pessimist zu sein. Und oft wird Optimismus auch mit Naivität gleichgestellt, ist mir aufgefallen. Aber ich versuche grundsätzlich optimistisch trotzdem durchs Leben zu gehen und eben versuchen auch in verschiedenen Situationen das Gute zu sehen und das dann auch eben auch für mich zu speichern einerseits und auch den anderen zu zeigen. Oder da kannst du nicht beim Komplimente machen, oder? Dass ich gerne sage, wenn ich etwas gut finde. Und ich denke, das ist wichtig. So. Jetzt müsste man das halt noch in seinen Kalenderspruch verpacken, dass es kompakt daherkommt. Ja.
Ich würde fast sagen, man kann abschließen hier. Ja. Aber ich möchte auch dir sagen, du darfst gerne noch etwas sagen, wenn du möchtest. Also irgendetwas.
Ich muss nichts mehr sagen. Ich finde es toll, dass ich hier sein durfte. Danke vielmals.
Schön, bist du überhaupt gekommen.
Ja.
Ja,
sehr gerne.
Und jetzt einen guten weiteren Weg in deinem kreativen Leben. Hast du einen Plan für diese Woche schon?
Ja, ich muss jetzt tatsächlich morgen und übermorgen unbedingt noch 3,5 Morgengeschichten schreiben. Ich muss sie am nächsten Montag abgeben und am Wochenende bin ich unterwegs. Das heißt, ich muss jetzt ziemlich noch
dran. Da kann ich mir noch kurz einen Tipp vielleicht von dir holen, weil ich jetzt auch halbwegs selbstständig bin. Machst du das von zu Hause oder gehst du irgendwohin arbeiten?
Ja, das ist unterschiedlich. Wahrscheinlich gehe ich jetzt die nächsten 2 Tage wirklich raus, dann bin ich nicht abgelenkt. Weil zu Hause kommt es vor, wenn ich nicht so einen Druck habe, dass ich dann wirklich mir sehr viel Zeit lasse und auch viel mich sehr inspirieren lasse von vielen, vielen
von diesen schönen weißen Wänden.
Ja, genau. Und eben anderen Sachen. Und deswegen gehe ich dann, wenn ich merke, jetzt muss das Zeug hin, es geht dann die Deadline, dann gehe ich dann meistens woanders hin. Wobei zu Hause arbeiten ist auch ab und zu schön.
Vor allem, wenn man einen Waschturm zu Hause hat.
Genau, der klingt so wunderbar im Hintergrund. Gibt schöner Rhythmus vor.
Das war die Folge 11 von Überleben mit Poetry Slammer Dominik Muheim. Danke, hast du bis zum Schluss gehört. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit und wie schon anfangs erwähnt, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, welche Folge wann rauskommt, wen ich bei mir zu Gast habe, folgt mir doch auf Instagram, Dominik_Asche heiße ich dort. Und du kannst dort Fragen stellen und Feedback einbringen und Anmerkungen und Kritik und weiß ich was alles. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Du kannst übrigens auch den Newsletter abonnieren. Auch dort bekommst du immer schön gebündelt dann alle 2 Wochen alle Informationen zu der aktuellen Folge, wo du die Folge hören kannst. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und bis in 2 Wochen.